Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Du musst einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was.
Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linzenmeier. Viel Spaß!
So, ich bin heute bei Christian Felber. Ich freue mich drauf, ihr da draußen. Das ist eine tolle Sache. Ich habe eine halbe Stunde bekommen vor seinem Vortrag hier in Reutlingen. Hallo.
Hallo Felber. Grüß dich.
Geht's gut?
Gut geht's. Ach, ja. Ich
wunderbar.
Bin schon in der Aare gesprochen
ja.
Heute.
Super. Ja, du bist ein bisschen so, ich sage mal, Erfinder, Gründer, Querdenker, Ideengeber der Gemeinwohlökonomie. Und ich finde das ein extrem spannendes Thema. Aber so am Anfang frage ich meine Gäste eigentlich immer, was sie so insgesamt umtreibt und ja, mit was sie eigentlich so seine Brötchen verdienen. Also was macht Christian Felber das ganze Jahr über?
Also die erste Frage, was mich so umtreibt.
Umtreibt, oder? Die zweite war Geld verdienen oder Brötchen verdienen.
Brötchen, ja. Umtreiben oder antreiben. Also mein zentraler Antrieb ist zum einen Freiheitsstreben, Erkenntnisstreben. Ich möchte ganz scheuklappenfrei denken und erkennen, den Dingen auf den Grund gehen. Und da kommen dann ganz neue Erkenntnisse, die nicht immer angenehm oder bequem sind für alle, aber sie machen frei und das schmeckt gut. Gleichzeitig hat es mit Sinnsuche zu tun. Und der andere Antrieb ist eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem großen Geheimnis, kann man sagen, oder vordergründig mit der Natur. Ich bin auf die Universität in der Natur gegangen, weil die echten Universitäten gar keine sind, was die ursprüngliche Bedeutung des Namens betrifft. Das heißt nämlich ein Vers und ein Zusammenhang und der hat mich immer angezogen und den konnte ich aber nur in der Natur studieren. Und aus der Verbindung mit allem kommt für mich eine ganz kraftvolle und auch nachhaltige Motivation. Das ist das, was mich antreibt. Ja, und ich gehöre zu den Glücklichen, die immer das gemacht haben, was mir Spaß gemacht hat.
Das ist gut, ja.
wo ich mich wohlgefühlt. Und das hat am Anfang überhaupt keine Brötchen gebracht.
Das ist oft so.
Das war mir aber nicht so wichtig.
Okay.
Und dann mit der Zeit plötzlich hat sich das total kraftvoll entwickelt und jetzt kann ich mein ehrenamtliches Engagement bei der Gemeinwohlökonomie und beim Projekt Bank für Gemeinwohl über Vorträge zu 80% und über Buchverkäufe zu 20% finanzieren, inklusive ein zweiköpfiges Team, die bei mir fix angestellt sind.
Das heißt, das Engagement in der Gemeinwohlökonomie ist 100% ehrenamtlich?
Bis jetzt zu 100% ehrenamtlich, die ersten 6 Jahre.
Okay.
Das gleiche in der Bank, auch 6 Jahre bisher.
Ja, zur Bank komme ich ganz am Schluss noch kurz. Also mir geht es heute ein bisschen wirklich um die Gemeinwohlökonomie, weil ich ja da auch zukünftig aktiv sein möchte und teilweise ja schon bin. Erzähl mal den Hörern ein bisschen was mit der Gemeinwohlökonomie im Kern gemeint ist.
Ja, also die Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, die teilen ja auch laut Umfragen bis zu 90% der Menschen. Und ich beginne halt immer mit der Frage, was ist der tiefere Sinn der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Aktivitäten? Und meine Intuition ist da zum genau gleichen Ergebnis gekommen wie die bayerische Verfassung. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und nach und nach bin ich drauf gekommen, dass das eigentlich eh immer alle so gesehen haben. Egal ob die Buddhisten oder die alten Griechen, egal ob die Frauen, die mit der Natur verbunden sind oder die indigenen Bevölkerungen. Sogar der Adam Smith hat das zwar dann etwas sperriger beschrieben, aber schlussendlich ging es um das allgemeine Wohl. Und nur in den letzten 150 Jahren sind wir von diesem Konsens abgekommen.
Ist so 150 Jahre?
Ja.
Also die ganzen alten Kulturen haben ja diese Denke schon, wie du das gerade, jetzt habe ich du gesagt.
Ja, ist okay. Das Gemeinwohl ist ein universeller Wert, den gibt es in allen Kulturen. Deshalb hat ja auch die Initiative Weltethos eine Chance, weil es Grundwerte in allen Kulturen gibt. Mhm. Und nur hier im Westen sind wir in den letzten 150 Jahren davon abgekommen. Und Okay. Das macht auch Hoffnung, dass man diese Exkursion wieder beschließen kann.
Was ändert sich denn von Unternehmen, wenn es die Aspekte, die Regeln der Gemeinwohlwirtschaft in die Praxis umsetzen möchte?
Also es ändert sich nicht für alle gleich viel, weil viele besonders kleine oder regionale oder erdverbundene oder auch Familienbetriebe sind ja gemeinwohlorientiert. Für die ändert sich vordergründig nicht so viel. Am meisten ändert sich für die kapitalistischen Unternehmer, denen es wirklich primär als Ziel um die Gewinnerzielung geht, die Finanzgewinnerzielung. Die müssen aus dem derzeitigen Zweck ein reines Mittel machen und auf Gemeinwohlorientierung umschwenken. Und die werden es auch schwer haben, weil wenn die sich nicht verändern, dann werden die pleite gehen, weil ihre Gemeinwohlbilanz ein so schlechtes Ergebnis zeitigen wird, dass sie nicht mehr rentabel sind. Und für die erst angesprochenen, die kleinen, nachhaltigen Familienbetriebe, regionalen Unternehmen, die schon gemeinwohlorientiert sind und daraus zum Teil heute sogar einen Wettbewerbsverlust erleiden, weil sie ja höhere Kosten haben, wenn sie mehr Rücksicht nehmen, für die wird das zunächst einmal sichtbar, für alle, von den Konsumentinnen über die Investoren bis zur Bank und zum öffentlichen Einkäufer. Und in einem zweiten Schritt wird es belohnt. Das heißt, die kriegen dann Vorrang und die zahlen weniger Steuern und die kriegen günstigere Finanzierungen und die haben leichteren Zugang zum Weltmarkt, sogar im internationalen Handel. Mhm. Das heißt, deren nachhaltige ethische Produkte werden preisgünstiger für die Konsumenten und Konsumentinnen und das heißt, sie werden dann auf den Märkten bestehen und die anderen, das können auch kleine sind, nicht alle heilig. Ne? Also die Kleinen, die unheilig sind, die haben es dann genauso schwierig wie Monsanto oder Nestlé oder die Deutsche Bank. Und die haben dann die Wahl, entweder sie verändern sich und werden eben tatsächlich zu Organisationen, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind, oder sie gehen bankrott.
Ich mache ja gerade oder habe ihn jetzt letzte Woche abgeschlossen, diesen Lernweg zum Gemeinwohlberater. Und was ich schon von Anfang an, als ich mich da mal ein bisschen eingelesen habe, was ich sehr, sehr gut fand, dass ihr das überhaupt nicht dogmatisch seht, das System. Also das fand ich extrem positiv für mich als Unternehmer. Als Berater ist das ein bisschen was anderes, aber ich bin ja, im Grunde genommen sehe ich mich als Unternehmer und bin es eigentlich auch schon seit über 30 Jahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Ökonomie auch darauf basiert, dass jeder persönlich so ein bisschen eine innere Arbeit macht an dem Thema, wenn man sich da einliest und dass der Unternehmer sich dadurch wirklich auch verändern kann von seiner Einstellung.
Also die Innenarbeit ist die Entsprechung des ethischen Verhaltens im Äußeren. Und nur weil ein Teil der Menschen das schon macht und deshalb ethisch wirtschaftet, sei das jetzt biologisch oder fair oder verantwortungsvoll im umfassenden Sinn, nur deshalb kann so eine Systemtransformation oder eine Retransformation zum Teil gelingen. Es braucht immer die Pioniere, die zuerst das praktische Beispiel abgeben, damit andere sehen, es ist möglich. Und dann braucht es aber an einem zweiten Schritt die Gesetze, die dieses ethische Verhalten befördern, weil alle Menschen waren zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt in der Geschichte nie intrinsisch motiviert, das heißt freiwillig ethisch wohlwollend. Und es braucht eben beides, diese Pioniergruppe, die das aufgrund einer ethischen Grundierung oder einer spirituellen Anbindung freiwillig machen oder psychologisch gesprochen positive Bindungserfahrungen zum Geben und zur Kooperation bereit sind. Aber dann braucht es auch zwingend Regeln, die genau das belohnen. Und eins von beiden ist zu wenig.
Es gibt eine aktuelle Studie, ich glaube, von Ernst & Young, wo drin steht, also so Resümee, dass 23% der deutschen Manager, ich sage es mal so hart, bescheißen würden, wenn es um ihre Karriere geht. Und auch Lieferanten, Kunden bestimmte Informationen einfach auch nicht weitergeben würden. Was glaubst du schon, worum das so ist und was das liegt? Ich habe vor der Studie eigentlich das Gefühl gehabt, dass da was Gutes auf dem Weg ist. Und nach der Studie war ich ein bisschen frustriert, wenn ich ehrlich bin, weil das ist jeder Vierte.
Also ich bin jetzt erleichtert, dass es nur 23%
sind. Okay.
Also für mich ist ganz klar, weil die Zielsetzung die falsche ist. Wenn die oberste Zielsetzung, an der sie gemessen werden und an der sie bezahlt werden und an der sie selektiert werden und bei Jobausschreibungen den Zuschlag bekommen, die Finanzkennzahlen sind, dann sind die logischen Konsequenzen, dass sie solche Strategien wählen, die eben diese Zielerreichung erleichtern und verbessern. Und das befördert systemisch Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit oder auch Unehrlichkeit, nämlich alle Facetten von Psychopathologie. Aber die gute Nachricht ist, das ist nicht deshalb so, weil wir Menschen so sehr zur Pathologie, zur Psychopathologie neigen würden, sondern weil hier die Spielregeln verantwortlich sind. Und wir wollen die Spielregeln verändern. Und wenn eben als oberstes Ziel für dass man belohnt und anerkannt und selektiert wird und als Führungskraft anerkannt wird, die Mehrung des Gemeinwohls ist. Hm. Und daran wird man gemessen. Dann wird genauso epidemisch wie heute Gier und Geiz und Verantwortungslosigkeit und Unehrlichkeit auftreten, werden dann epidemisch Großzügigkeit und Fairness und Empathie und Kooperation und Teilen auftreten.
Das heißt aber, die Gemeinwohlökonomie ist ja durchaus dann ein Konzept, wo man europaweit, ja letztlich weltweit, ansetzen kann. Ich glaube, in deinem neuen Buch willst du das vom Zentrum her irgendwo bei der UNO ansiedeln?
Nein, der erste Schritt ist schon die EU. Das ist unser derzeitiger primärer Bezugsrahmen, weil wir haben einen Binnenmarkt. Das ist sozusagen die Haustüre, vor der wir kehren wollen. Allerdings ist die Europäische Union der größte und mächtigste Wirtschaftsraum der Welt. Das heißt, wenn die EU tatsächlich sich auf Gemeinwohlkurs bewegen würde und dorthin schwenken würde, dann würde der Rest der Welt nachziehen. Es ist ja, der Rest der Welt wird ja in den Freihandelskapitalismus gezwungen und gedrängt, weil sich die EU mit den USA einig sind, dass dort die Musik spielt und dass sich das Völkerrecht, das Wirtschaftsvölkerrecht dorthin entwickeln soll. Wenn die EU diese Kooperation mit den USA aufkündigen würde und sage, so, wir gehen jetzt zurück in die UNO und wir bauen eine globale Gemeinwohlökonomie, dann würden freudigst 150 Nicht-Industrieländer da sofort mitmarschieren.
Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich sehe mich im Kern als Unternehmer und liebe eigentlich meine Freiheit. Also ich bin schon auch der sehr liberale Mensch und ich habe immer, wenn ich Unternehmen von nachhaltigen Konzepten über Anführungszeichen überzeugen möchte, immer eigentlich das Ziel, dass er das begreift und dass er anfängt, das zu leben. Also ich bin jetzt nicht gegen so eine Form von Ökodiktatur, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das bist du auch nicht.
Nein, wir haben über die Freiheit schon gesprochen heute.
Und weil das ist oft so ein Kritikpunkt, den ich schon gehört habe gegenüber der Gemeinwohlökonomie. Aber das ist, glaube ich, von Leuten eher, die nicht wirklich informiert sind vielleicht.
Na, oder die sehr gut informiert sind, aber die das nicht wollen, die gegen die Freiheit sind und deshalb der Gemeinwohlökonomie unterstellen, dass sie gegen die Freiheit gerichtet sei. Aber ich habe schon eingangs erwähnt, ich mache das eigentlich alles für die Freiheit und im Namen der Freiheit. Und mir ist nichts wichtiger als die Freiheit. Allerdings kann jeder unter Freiheit etwas anderes verstehen. Und meine Freiheit darf nicht auf Kosten deiner Freiheit gehen. Das ist ein liberaler Grundsatz, der von allen sogenannten neoliberalen Vordenkern unterschrieben wurde. Von Milton Friedman, von Friedrich August von Hayek, von allen anderen auch. Nur in der Wirtschaft leben wir das nicht mehr. Und plötzlich dürfen die einen so groß und so mächtig werden, dass sie alle anderen plattwalzen und keiner sieht hier einen Freiheitsverlust. Oder die einen dürfen so viele Milliarden anhäufen, dass sie sich das Präsidentenamt erkaufen können oder eine Partei in Österreich, Frank Stronach, kaufen können oder über einen Fernsehsender Regierungschef werden wie in Italien und keiner erkennt einen Freiheitsverlust. Also mir geht es darum, dass alle die gleichen Freiheiten bekommen und die gleiche Chance bekommen, ein Unternehmen zu gründen. Klammer auf, ich habe selbst 4 Unternehmen in die Welt gesetzt und alle florieren, Klammer zu. Also ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich bin dagegen, dass diese Freiheit eben auf Kosten entweder der gleichen Freiheit anderer ausgelebt werden darf oder auf Kosten anderer Freiheiten anderer. Und das beginnt eben von der Verhinderung der Überkonzentration von Macht. Also du darfst gerne dein Unternehmen, darfst auch 3 Unternehmen gründen, aber keines darf einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar erreichen und du darfst nicht 100 Millionen Euro verdienen pro Jahr. Das ist für mich, für eine Einzelperson, die mag das als Freiheitsverlust empfinden, aber es mag ja auch der, der gerne vergewaltigen würde, der mag das ja auch als Freiheitsverlust empfinden, wenn er jetzt nicht mehr vergewaltigen darf. Oder der Formel-1-Pilot, der empfindet das vielleicht auch als Freiheitsverlust, wenn er nicht mehr 200.
Ja. Ich hatte letztens einen Podcast mit einem Unternehmer, der sagte so ganz lässig, 150.000 Euro reichen, um gut zu leben und sich alles leisten zu können, was man im Grunde genommen braucht. Also es ändert sich schon was in der Denke da draußen. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich das von niemandem so gehört.
Also die Glücksforschung, die ist sich ja einig.
Ja,
die
ja das ist ja 100.000 oder irgendwas. Oder
ja, maximal das gering. 10 oder allenfalls das 20-fache. Ja. Und darüber gibt es einfach keinen Glückszuwachs mehr. Ja. Wobei, hier bin ich ja tatsächlich liberal und ich sage, man darf ja den Menschen nicht verbieten, unglücklich zu sein. Und sie sind erwiesenermaßen unglücklicher, weil sie dann mehr Ängste haben und weil auch ihr Selbstwertgefühl vom materiellen Status und vom Vergleichen abhängt. Und das ist der Beginn alles Unglücks, das wissen wir auch. Aber dass sozusagen Menschen sollen das Recht haben, unglücklich zu sein, das ist nicht der Grund der Begrenzung. Sie sollen aber nicht das Recht haben, dass sie anderen ihre politischen Teilhaberechte, ihre gleichen wegnehmen, weil sie so mächtig und so wichtig und so, so vermögend sind. Das ist der liberale Grund, warum es eine Begrenzung der Einkommensungleichheit und auch der Vermögensungleichheit braucht.
Mal ganz konkret, welche Schritte müsste denn ein Unternehmer, der vielleicht zuhört, oder was sind die Schritte der Gemeinwohlbilanzierung? Also welche Schritte muss er als Unternehmer gehen, bis er am Schluss, im Prinzip kriegt er ein Testat am Schluss?
Ja. Vielleicht noch als Überleitungssatz vom vorigen. Die demokratische Gesellschaft schenkt dir und mir das Recht, ein Unternehmen zu gründen. Es schenkt dir und mir die gleiche Unternehmensfreiheit. Das halte ich für gut und richtig und ich übe das, wie du selbst auch, mehrfach aus. Mhm. Und unsere Gegenleistung ist, dass wir der demokratischen Gemeinschaft zeigen, dass wir die Grundwerte, auf denen sie beruht, von der Achtung der Menschenwürde über Solidarität und Gerechtigkeit bis Nachhaltigkeit und Enkeltauglichkeit, dass wir die achten und dass wir die ernst nehmen und dass wir darüber berichten. Und das ist die Funktion der Gemeinwohlplanung. Es ist ein Geben von Freiheit, ein Nehmen von Freiheiten und ein Zurückgeben von Verantwortung. Praktisch im Umsetzungsprozess ist unsere Empfehlung, dass sich 2, 3, 4, 5, vielleicht 7 Unternehmen in einer sogenannten Peer-Gruppe zusammentun. Mhm. Das können Unternehmen unterschiedlicher Größe und auch Branchen sein. Und dass die gemeinsam die durch diesen Bilanzierungsprozess gehen. Sie können zunächst einmal mit einer Einstiegsbilanz beginnen. Das ist ein ganz niederschwelliger, spielerischer Einstieg. Und dann vielleicht im zweiten Jahr dann die erste Bilanz machen. Sie können sich von einer Beraterin begleiten lassen, wenn Sie das wünschen. Die einen flehen nach einer Beraterin und die anderen sagen, lasst mich bitte in Ruhe damit. Also das ist völlig frei. Und wenn Sie die Bilanz dann veröffentlichen wollen mit einem Punkteergebnis, dazu braucht es genau ganz analog zur Finanzbilanz ein Audit, ein externes, so wie der Wirtschaftsprüfer die Finanzbilanz prüft. Und ab dem Testat dann die Finanzbilanz gilt und auch Rechtsfolgen in Kraft treten, von der Steuerpflicht bis hin im Extremfall zur Liquidation des Unternehmens, wenn keine Finanzbilanz erstellt wird, wird es auch ein Gemeinwohl-Audit geben von einem Erstauditor und einer Zweitauditorin. Und dieses Ergebnis kann dann veröffentlicht werden. Mhm. Und ganz wichtig, das sind wir jetzt gerade dabei, ein Produktetikett zu entwickeln, das auf einen Blick erkennbar ist für den Konsumenten, was die ethische Gesamtperformance des Unternehmens ist. Also alles, was es schon heute an Siegeln oder Labeln gibt, soll integriert werden, damit es da zu keinem Label-Dschungel kommt. Ja, und daran knüpfen sich dann nicht nur die Konsumentenpräferenzen, weil zunächst, wenn sich der Rechtsrahmen noch nicht ändert, wissen wir dann nur, warum die teureren Produkte teurer sind, nämlich weil sie ethischer sind, aber sie sind noch immer teurer.
Ja, ja.
Und wenn dann die Rechtsfolgen eintreten, dann würde je nachdem, ob das Gemeinwohlergebnis ein vorbildliches oder ein miserables ist, würden dann entsprechend die Anreize in Kraft treten und dann, wie vorhin schon erwähnt, können dann die vorbildlichen Unternehmen dauerhaft sich auf den Märkten behaupten.
Ihr habt ja ein bisschen die Vision, also ich sage Vision, weil Vision ist ja eigentlich was, was man unter Umständen nie erreicht, dass die Unternehmen ab einem, bei einer gewissen Punktezahl weniger Umsatzsteuer bezahlen. Das ist eigentlich so die Kernvision der Gemeinwohlökonomie, wenn ich das richtig verstanden habe, oder eine der...
Das ist schon ein wunderschönes Beispiel, dass wir ein entwicklungsoffenes Modell sind. Ja. Wir haben nach tiefen Diskussionen die Idee der Koppelung des Bilanzergebnisses an die Mehrwertsteuer, das zugunsten der Körperschaftssteuer ersetzt.
Das ist schon jetzt geändert?
Ja, wobei... Oder läuft jetzt gerade? Das ist schon geändert, okay. Seit 2012 ist das geändert. Ah, okay. Aber die Bewegung hat ja noch gar keine beschlossene Position. Dieser Prozess, dass die Bewegung jetzt ihre Positionen beschließt und dass nicht mehr das Buch sozusagen die inhaltliche Grundlage der Bewegung ist, das beginnt gerade. Aber die Körperschaftssteuer, da sehen wir den Prozess einfacher. Ne? Wenn du sozusagen durchschnittlich bist, zahlst du den gleichen Satz wie heute. Wenn du vorbildlich bist, dann zahlst du gar keine Körperschaftssteuer. Und wenn du miserabel bist, dann zahlst du den doppelten, dreifachen. Oder Österreich und Deutschland geht das jetzt sogar mit 25% Normalsteuersatz, das Vierfache. Okay. Und dann wird sozusagen die Haltung der Profitmaximierung zum Bumerang. Es gibt ein wunderbares aktuelles Beispiel der Stadt Portland in Oregon in den USA. Die haben jetzt mit 1. Jänner 2017 beschlossen, dass Unternehmen, in denen die Ungleichheit den Faktor 100 übersteigt, also zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen, das Hundertfache, dass die um 10% mehr Körperschaftssteuer zahlen. Und wenn die Ungleichheit den Faktor 250 übersteigt, dann zahlen sie um 25% mehr Körperschaftssteuer.
Das ist schon Gesetz.
Das ist Gesetz.
Cool.
Gemeinwohlökonomie wird in die Realität umgesetzt, während...
Es ging jetzt nicht so wirklich durch die Presse oder so, dass man das irgendwo großartig...
Nee, das muss man recherchieren.
Ja.
Ich habe auch recherchiert, dass ein Schweizer Kanton in den öffentlichen Banken die Ungleichheit mit dem Faktor 10 gesetzlich begrenzt hat. Auch recherchiert habe ich, dass ein gewisser Ernst Abbe, ein sehr bekannter Industrieller in Deutschland im Ende des 19. Jahrhunderts, der die Zeiss-Stiftung gegründet hat, in der Gründungssatzung der Zeiss-Stiftung festgehalten hat, dass die höchsten Einkommen nicht mehr als das Zehnfache der Mindesteinkommen betragen dürfen.
Stimmt, das habe ich irgendwann auch mal gelesen, ja. Okay, spannend. Nenn mal ein paar Namen von Unternehmen, ein paar Pionierunternehmen oder aktuelle Unternehmen, die dabei sind, sage ich jetzt mal, und was die vielleicht Besonderes machen.
Aus Deutschland?
Ja, oder Österreich, ja. Es gibt ja auch Sonnentor in Österreich, denke ich, in Deutschland auch.
Der Kräuterhersteller. Genau, der ist natürlich ein bekanntes Unternehmen. Die Göttin des Glücks ist das erste Modelabel, das biologisch unfair ist. VD kennt man in Deutschland auch recht gut. Outdoor-Mittelständler. Was mir besonders gefällt, die haben eine Fertilitätsrate, die das Vierfache des bundesdeutschen Durchschnitts beträgt, weil sie beim Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Familie dem wirklich die allerhöchste Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Ja, die sind da sehr engagiert in Tettnang, was Familie, Kinder etc. angeht. Ja. Das hat sich nach der Übernahme vom Vater durch die Tochter als Geschäftsführerin deutlich verändert.
Nein, aus biografischen Motiven, ja. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Dann müsste man noch die anderen Standorte genauer unter die Lupe nehmen.
Die China.
Da gibt es noch keine Gemeinwohlbilanz meines Wissens und dort sollte natürlich das Gleiche möglich sein.
Eines ja, Tages. Das ist sicherlich schwierig manchmal natürlich bei Unternehmen, diese Lieferkette bis zum Schluss wirklich nachhaltig zu machen. Also man weiß es eigentlich auch gar nicht, was auf einem gewissen Punkt passiert.
Da gibt es aber schon, jetzt unterbrechen wir die Aufzählung der deutschen Gemeinwohlpioniere, seit dem Nazi-Regime in Deutschland, wo mehr oder weniger die Industrie geschlossen kollaboriert hat mit einem Regime, das die Menschenrechte verletzt hat, war die Folge nicht nur die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1945 und dann 1948, sondern es war auch der Common Sense im Völkerrecht, dass Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, dafür zur Rechenschaft gezogen werden können müssen. Dazu gab es drei Anläufe in der UNO. Bisher sind alle drei gescheitert. Aber das Argument war, dadurch, dass der Einkäufer entscheidet, dass er nicht mehr selbst produziert, sondern dass er bei einem anderen versucht, billiger einzukaufen, übernimmt er damit die Verantwortung, dass beim Zulieferer, nämlich bis zum ersten Glied oder letztes Glied, je nachdem wie man es betrachtet, der Zulieferkette die Menschenrechte eingehalten werden. Und wenn ist es nicht der Fall, dann ist der Einkäufer, sozusagen der Markenkonzern, dafür verantwortlich. Das haben die eine verbindliche Regulierung des Menschenrechtsschutzes in der globalen Wirtschaft entwickelt haben, vorgeschlagen. Aber es ist noch nicht umgesetzt worden, weil die Lobbys sich erfolgreich dagegen gewehrt haben.
Ja, da bin ich so bei einer Frage, die ich da aufgeschrieben habe. Wir sind ja hier ein bisschen unter uns. Hat die Gemeinwohlökonomie eine reale Chance?
Also jetzt nach 6 Jahren dämmert ein Gefühl, das allerdings schon auch nach 1-2 Jahren immer wieder so in Wellen gekommen ist. Ja, weil es täglich diese Idee und diese Vision neue Türen öffnet, weil sie die Herzen öffnet. Und es geht zwar langsam und in kleinen Schritten, was aber auch unserer Strategie entspricht. Je höher fliegend die Vision ist, desto pragmatischer muss die Strategie sein. Aber es geht so konsequent und so systematisch voran, nämlich überall, wo wir das überhaupt nicht hingedacht haben, dort plötzlich passiert Gemeinwohlökonomie und leisten Menschen ihren Beitrag zu dieser Gesamttransformation, dass ich das für möglich halte.
Also was ich in der Beratung immer feststelle, ist, dass die Gemeinwohlökonomie wirklich einen roten Faden bietet, wie Unternehmen, die gerne etwas tun würden im Mittelstand, wirklich plötzlich wissen, wie kann ich es Schritt für Schritt tun und an welchen Aspekten kann ich mich orientieren. Und viele sind extrem überrascht, welche Aspekte man eigentlich überhaupt anschauen kann im Unternehmen. Mhm. Und manche sind ja auch durchaus einfach zu realisieren und manche sind halt ein bisschen schwieriger. Aber viele Unternehmer, also im Mittelstand, stochen da echt im Nebel und die Aspekte, die Gemeinwohl Bilanzierung bietet, löst da vieles auf.
Also sehr viele Unternehmen, auch mittelständische, melden genau das rück, dass sie auf der Suche waren, wie sie diese Grundwerte, die sie vermissen in der Wirtschaft, wie sie die konkret und praktisch leben können und haben auch viele Instrumente kennengelernt. Und bei der Gemeinwohlbilanz haben sie dann gesagt, das ist es, das habe ich gesucht. Das gilt zum Beispiel für die Sparda Bank München. Das ist unsere derzeit größte Bank mit 800 Beschäftigten in Bayern. Aber es gilt auch für Unternehmen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie die Gemeinwohlbilanz erstellen. 3 Beispiele, die mir eingefallen ist: eine Agrargenossenschaft in Ägypten, Sekem, mit 2000 Beschäftigten immerhin. Wir haben das nicht gewusst, dass die das getan haben. Okay. Oder jetzt komme ich gerade aus der Westschweiz, von einem Biohotel in den Walliser Alpen. Und die haben das auch als erster Betrieb weit und breit gemacht. Und ich komme zur fertigen Gemeinwohlbilanz. Davor war ich in Kolumbien. Auf Einladung von einer Jesuitenstiftung mit 13 sozialen Werken, von der Schule bis zum Pflegeheim, die tiptop funktionieren, allerhöchste Qualität. Und sie haben gesagt, sie haben sich nicht getraut, uns zu sagen, weil sie nicht gewusst haben, ob sie nicht da vielleicht dafür zahlen müssen. Aber sie haben schon 2 Gemeinwohlbilanzen gemacht.
Ja, so. Ja. Was werden so dein Ziel, wo werden dein Wunsch, wo die Ökonomie so in 5 Jahren steht?
Bei einer echten Ökonomie. Ich bin ja Sprachwissenschaftler und ich versuche in meinen Vorträgen und Schriften auch jeden Tag gewinne ich neue Erkenntnisse zu zeigen, dass das, was wir jetzt im Hauptsystem haben, das ist ja gar keine Ökonomie nach der Grundbedeutung des Begriffs. Da geht es um die ethische Führung des Hauses und die Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen und eigentlich ums Gemeinwohl. Und wenn es aber primär um Finanzkennzahlen geht, dann ist das was anderes. Mhm. Wir sagen heute Kapitalismus dazu und der Aristoteles hat das schon als Krematistike, die Kunst des Geldvermehrens und sich Bereicherns, nämlich als oberstes Ziel. Da kann schon Gemeinwohl auch als Nebeneffekt dabei rausspringen für einige, aber es ist nicht gewiss. Und wie viele das sind, das ist noch ungewisser. Das heißt, eine echte Ökonomie wieder, dass das Gemeinwohlprodukt statt dem Bruttoinlandsprodukt selbstverständlich ist, dass wir das demokratisch zusammenstellen, dass das selbstverständlich ist, dass jedes Unternehmen genauso oft und viel an die Gemeinwohlbilanz denkt wie an die Finanzbilanz und dass es ganz selbstverständlich ist, dass eine Investition, bevor sie finanziert wird, einer Gemeinwohlprüfung unterzogen wird.
Okay, wir sind ein bisschen am Ende, aber zu meinem Podcast gehören noch Satzergänzungen. Das heißt, ich sage einen Halbsatz und du ergänzt ihn einfach mit einem oder 2 Sätze. Wird manchmal vielleicht ein bisschen schwierig fallen. Globalisierung ist?
In 2 Richtungen verstehbar. Handel und Investitionen zum Selbstzweck machen, ist pervers. Die Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz und den sozialen Zusammenhalt vorangestellt, das wäre richtig.
Wenn ich Kraft tanken möchte?
Dann gehe ich tanzen oder in die Natur.
So, schön. Das Wichtigste in meinem Leben?
Ist das Verbundensein mit mir selbst und mit dem großen Ganzen.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
Von Joachim Bauer, Die Schmerzgrenze.
Glücklich macht mich?
Wenn ich mit mir verbunden bin und wenn die Beziehungen gelingen.
Ich danke dir für das Gespräch, Christian. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke dir.
Und viel Spaß nachher noch beim Vortrag.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Das war Folge 10 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.